Ja, Zoe B. ist eine unglaublich vielseitige Frau. Sie ist nicht nur Autorin, Bloggerin, Seelsorgerin, Stilberaterin, sondern sie ist auch Imkerin. Heute ist sie da, um uns offen zu erzählen. Um uns offen zu erzählen, wie sie Jesus Christus begegnet ist. Und Zoe, wir haben mega Freude, dass du angereist bist, von nicht allzu weit. Tun wir doch Zoe mit einem herzlichen Applaus für ihn holen. Wir möchten gerade starten mit einem Bild. Und wenn wir das Bild anschauen, sieht man da ein glückliches Mädchen auf dem Schoss vom Vater. Würdest du deine Kindheit so beschreiben, als ein glückliches und erfülltes Kind sein?
Nein, das würde ich nicht so beschreiben. Das hat glückliche Momente gehabt, wie das da, selbstverständlich. Aber wenn man jetzt so ein Durchschnittsgefühl würde bezeichnen, dann würde ich mich als heimatlos beschreiben in der Kindheit. Mhm.
Heimatlos. Du hast einiges Schweres auch müssen erleben in dieser Zeit. Du hast geschrieben in deinem Buch brutale Erziehungsmethoden, um den Willen zu brechen von den Kindern. Wie hast du das erlebt?
Ja, ich bin natürlich nicht mehr die Jüngste. Und damals hat es so Erziehungsmethoden gegeben, wo man einfach. Die Eltern wollten, dass sich das Kind so anfängt zu verhalten, wie sie das wollen. Also, es war wie eine Dressur, eine Art. Und das haben wir erlebt. Und das ist. Das Bedürfnis eines Kindes ist in diesem Moment überhaupt nicht wichtig, sondern das, was die Eltern wollen. Und das wird einfach durchgedrückt, sei es mit Befehl oder mit Gewalt. Je nachdem, bis das Kind pariert. Mhm. Also mein ältester Bruder zum Beispiel, der wollte nicht Rüebli schöppen essen, jetzt nur als Beispiel. Der hatte einfach als Baby Rüebli nicht gern gehabt. Und dann hat er einfach nicht mehr anders bekommen, bis er den Rüebli schöppen getrunken hat. Und meine Eltern waren bis ans Ende des Lebens stolz gewesen, dass das Baby nachher 6,5 Schöppen auf einmal nach etwa 3 Tagen getrunken hat. Das ist ein typisches Beispiel von dieser Art von Erziehung. Mhm.
Und es ist auch stark zur Gewalt gekommen. Du schreibst in deinem Buch, der einzige Körperkontakt, den du mit dem Vater gehabt hast, sind Ohrfeigen und Schläge.
Ja, das war einfach so. Ja, das ist, mein Vater hat sicher auch sehr gute Gründe gehabt, warum er so geworden ist. Und warum er sich so verhalten hat. Aber es ist natürlich brutal unbefriedigend und verunsichernd für ein kleines Kind, wenn man einfach keine Umarmung bekommt und dann gleich sieht, dass andere Kinder das überkommen. Also folgendessen hätte das können sein. Und das ist, ja, das macht nicht glücklich. Klar nicht.
Wie hat deine Mutter reagiert auf die Gewalt von deinem Vater?
Also, es hat Momente gegeben, wo sie hat brüllt selber, aber meistens war sie einfach stumm gewesen, daneben, wahrscheinlich auch überwältigend. Mhm. Und wahrscheinlich auch überfordert. Man muss dazu sagen, mein Vater hatte Kinderlähmung und hatte 2 Beinschienen und 2 Stück. Und das hat ihn natürlich als sehr temperamentvoller Mann, sehr sportlicher Mann, nachher mit dieser Behinderung, das muss für ihn furchtbar gewesen sein, die Lähmung. Mhm. Und meine Mutter hat ihn geheiratet, weil sie verlobt war, bevor er gelähmt wurde. Und irgendwie hat sie wahrscheinlich den Mut nicht gehabt, dem Walter zu sagen, du los, sorry, aber ich tue mir das nicht an, das ist zu viel für mich. Und dann haben sie halt geheiratet und erst noch müssen heiraten. Und entsprechend war die Ehe gewesen. Mhm.
Und du hast geschrieben, ihr als Kind sind Beigemüse gewesen. Deine Eltern sind in die Ferien, aber ohne Kind.
Ja, meine Eltern haben immer gesagt, sie müssen sich von uns 4 Kinder holen, weil wir so schlimm und weiss nicht was sind. Und sie sind auf Schweden gegangen, Mitternachtssonne schauen und. Und das war ihre Art gewesen. Also sie hatten so einen alten Austin gehabt und dann haben sie nur die beiden Vordersitz gehabt und haben drinnen geschlafen. Und, also Vordersitz stimmt nicht einmal. Sie haben der Vater ist auf einer Harasse gesessen, dass sie mehr Platz hatte. Sie waren Abenteurer gewesen eigentlich. Eigentlich hätten sie wahrscheinlich keine Kinder sollen haben. Das ist, weil auf dem Reisen, da hat die Mutter immer gemahlen in diesen Situationen und er hat gelesen. Mhm. Und dann haben sie da ihren Campingkocher gehabt und die waren super glücklich gewesen. Aber Kinder haben ihnen nicht wirklich gefällt.
Du hast nicht nur eine schwierige Zeit von deiner Eltern her gehabt, sondern es ist auch noch etwas anderes vorgefallen in deiner Kindheit.
Ja, so mit 6, gut 6, hat es angefangen, dass ein Nachbar von uns, an sich ein netter Mann, aber der hat einfach wie ein Doppelleben gehabt. Der hat mich sexuell missbraucht, nachher, jahrelang. Und das ist, es hat sich herausgestellt, dass er nicht nur mich sexuell missbraucht hat, sondern er war dorfbekannt bei den Kindern. Also es war wirklich eine strubbe Geschichte. Ist das gewesen. Und ich habe das immer für mich müssen behalten, weil, wie das so ist, überkommt man Drohungen. Wehe, du sagst das, dann passiert etwas ganz Schlimmes. Und so als kleines Kind hat man natürlich Angst davor. Das heisst, ich habe das in mir innen vergraben bis 16.
Man kann vielleicht sagen, dein Herz ist schon von ganz früh von allen möglichen Seiten verletzt worden.
Ja, das kann man so sagen.
Wir haben zur Veranschaulichung etwas mitgenommen. Vielleicht kannst du da kurz etwas dazu sagen.
Jawohl, das mache ich gerne. Das ist ein Herz, also weiss auf weiss, oder? Ihr seht es sicher. Und er hat diverse Wunden, oder? Wie andere, wie ihr sicher auch hattet, wie ich auch hatte, oder wir auch hatten. Und das wären die roten. Das sind Wunden, die einfach irgendwie so ein bisschen zusammengewachsen sind. Irgendwie.
Mit diesen Wunden bist du ein Teenager geworden. Was hat das mit dir gemacht auch?
Ja, also mit 14 ist mein Grossvater gestorben und mein Grossvater war meine Stütze in der Kindheit. Und wo auch er quasi weggefallen ist, ist es extrem schwierig. Also ich habe wirklich, ich habe keinen Sinn mehr gesehen. Ich habe mich eben das Heimatlos, das völlig verloren, völlig am falschen Ort, ist sehr, sehr stark geworden. Und dann hatte ich wirklich eine ganz starke, rebellierende Pubertät mit Polizeiproblemen und so. Und da bin ich nachher, das ist im Grafikervorkurs, also da bin ich etwa 16. Und dort habe ich erfahren, dass es, ich bin ja von Bern, und habe ich erfahren, dass es Textilindustrie gibt, und zwar ausschließlich in der Ostschweiz. Und da habe ich eben gewusst, also ich werde Textilentwerfer, einfach, dass ich am Abend nicht mehr heim muss. Und das ist, also auch das kann eine Motivation sein für einen Beruf. Und dann bin ich zum Heberlein auf Wattwil und habe dort eine Lehre gemacht. Und das war so die Zeit voran. Und das ist so ein Melcherkuttel, das ich hier an habe. Und das ist von meinem Grossvater noch. Also ich habe mich sehr stark identifiziert mit meinem Grossvater und ich habe ihn irgendwie einfach gebraucht. Und das war meine Art, das zu machen.
Ja. Du bist also, man kann sagen, geflüchtet.
Ja, auf einem Weg schon. Ja.
In die Ostschweiz. Im zweiten Lehrjahr hast du dort jemanden kennengelernt?
Ja, genau. Das waren natürlich die wilden 70er Jahre, die Hippie-Zeiten, oder? Mit Kiffen und sexueller Freizügigkeit. Also, das war relativ normal gewesen. Und dort habe ich den George kennengelernt. Er war nicht mein erster Freund gewesen, aber es war eine sehr schöne Freundschaft gewesen. Und er war ein Weltscher. Und von dann an bin ich nicht immer in der Ostschweiz, sondern eigentlich am Wochenende immer pendelt.
Ihr habt das ziemlich ernst genommen, die Beziehung. Und es ist dann zu einer Hochzeit gekommen, relativ gleich, gell?
Ja, genau, mit 20 haben wir geheiratet.
Du hast dann, als du zum Standesamt rausgekommen bist, zu ihm etwas gesagt?
Ja, oder es ist eben, es war ein bisschen blöd gewesen, weil ich habe durch meine Wunden da, ich bin mir immer vorgekommen wie ein Zombie. Im Arbeiten ist es wunderbar gegangen, aber wenn ich hätte so meine Gefühle wahrnehmen, benennen oder fühlen sogar, das ist einfach extrem schwierig gewesen. Und der Schorsch ist sehr verliebt gewesen in mich. Und ich habe ihn schon gern gehabt, aber ich hätte jetzt nicht können sagen, dass ich ihn liebe. Und meine Mutter konnte mir auch nicht weiterhelfen. Ich habe sie gefragt, du Mami, ist das Liebe, wenn es einfach so schön ist, aber es könnte jetzt so ein anderer sein. Ist jetzt das das? Und dann hat sie mir gesagt, du komm, das ist nicht so wichtig, jeder muss sein Kreuz tragen. Geh jetzt einfach vorwärts, oder? Und er war der Druck gewesen, quasi von der Mutter, die mich irgendwie nicht versteht, und der Schorsch, der mich unbedingt wollte. Und dann dachte ich, ja, wahrscheinlich bin ich das Problem. Und dann heiraten wir halt. Und ich habe immer jahrelang wie einen Nebel in meinem Kopf, wenn es um Gefühlsentscheidungen ging. Und dummerweise ist einfach der Nebel geblieben, bis genau zum Moment, wo ich unterschrieben habe auf der bei der Ziviltrauung. Und dann, kaum habe ich unterschrieben, kaum habe ich Jenny geheißen, habe ich gewusst, du hast einen Blödsinn gemacht. Und ich war geheiratet.
Und was hast du mir gesagt dann, gell?
Ja.
Wie hat er reagiert so nach den Zivilen?
Ja, also gell, er war wahrscheinlich auch ein bisschen geschädigt gewesen, irgendwie. Also er hat das nicht so ernst genommen, er hat das Gefühl, ich mache einen Witz.
Und dementsprechend hat das auch nicht so lange gehabt, gell?
Nein, nach 2 Jahren sind wir geschieden gewesen. Ich muss allerdings sagen, wir sind nicht im Unfrieden auseinander. Wir haben einfach gemerkt, es geht einfach nicht, das bringt nichts. Und wir haben noch heute eine Beziehung, also wir haben noch heute Kontakt zusammen. Mm. Aber es ist einfach, ja. Mm. Das ist mir so vorgekommen wie, weißt du, so junge Tiere, irgendwie junge Hunde, die miteinander rumtollen. So sind wir gewesen. Wir haben sehr viel zusammen gemacht, sehr viel gereist und so. Aber das war einfach nicht Liebe gewesen. Mm.
Und du hast auch Mühe gehabt, dein verletztes Herz zu öffnen für ihn, oder?
Ja, total. Also das ist einfach, das ist überhaupt nicht gegangen.
Und was hat es mit dir gemacht, so Zoe, ich heirate 2 Jahre vorbei, wie hat sich das...
Ja, also das war natürlich die einzige Scheidung in meiner sehr, sehr grossen Verwandtschaft, das war sehr beschämend für mich. In meiner Familie ist man einfach zusammengeblieben, wie auch immer die Ehe war, ist nicht wichtig, aber man ist zusammengeblieben. Mhm. Und ich bin jetzt da nach 2 Jahren schon geschieden, sowieso die schwarze Schafe von meiner Familie, also es hat einfach noch so gepasst. Mhm. Und entsprechend habe ich mich gefühlt. Ich dachte, ja, jetzt schaffst du es wieder nicht. Und du bist einfach Versager.
Und dazu ist noch eine Diagnose gekommen, gell?
Ja, ich habe dann nachher noch gerade Gebärmutterhalskrebs bekommen. Und irgendwie, das hat mir noch einmal den Bogen gegeben. Also das ist, im Buch beschreibe ich das noch länger, warum und wieso. Also, ja, das ist einfach schwierig gewesen.
Und wieder eine Verletzung mehr, ja. Oder? Du bist dann irgendwo weiter in dem Liebestaumel geblieben, hast nicht können dein Herz öffnen, aber hast gleich weiter geschaut und gesucht. Es kommt dann eine recht düstere Episode von deinem Leben. Vielleicht könntest du uns da noch kurz reinnehmen.
Ja, ich habe sehr intensiv nach Liebe gesucht und habe das einfach, ich habe Liebe und Sexualität verwechselt. Ich habe gemeint, in der Sexualität sei Liebe. Und ich habe dann einen Mann kennengelernt, der sehr charmant war, sehr romantisch. Das war ein sogenannter blonder Berber, also ein Nordafrikaner mit blonden Locken und blauen Augen, aber relativ braun, also so schockig-braun. Und der ist wirklich, ich hatte das Gefühl gehabt, das ist der erste Mann, der mich auf Händen trägt. Der war so unglaublich romantisch. Und das hat mir so gut getan, dass der mir im Prinzip jeden Wunsch erfüllt hat. Und als ich so richtig fest verliebt war, man kann auch sagen hörig, weil es hat nachher eine Zeit gegeben, wo er mir gesagt hat, dass er von mir so fest geliebt werden will, wie Gott, dass er mein Gott will sein will. So, also voll krank eigentlich. Und er hat das Blatt gewendet, dass er hat angefangen, extrem eifersüchtig zu sein, also wirklich krankhaft eifersüchtig. Er hat mir so 10, 12, 14 Mal pro Tag angerufen und hat immer einen Vorwand gefunden, weil ich meine, ja geschafft. Und wenn da einer so Telefonterror macht, kannst du ja auch nicht immer abnehmen, bist vielleicht an einem anderen Telefon. Mhm. Und dann ist er sofort, er war so Proforma-Student, ist er sofort vor einem Büro gestanden und hat einfach nachher Terror gemacht und hat angefangen, mich abzuschlagen auf das Gröbste. Mhm. Also es ist wirklich ganz, ganz eine schlimme Beziehung geworden. Mhm. Und ich habe keinen Ausweg gesehen. Und dann hat er wieder extrem nette Seiten gehabt. Und er war der Erste, der mich so ganz richtig in die Esoterik eingeführt hat. Er konnte extrem gut Karten legen, also Tarotkarten.
Tarotkarten, ja.
Und hat mir das gelehrt. Und mir hat das sehr interessant gedacht. Das Übersinnliche, das Übernatürliche hat mich schon seit Kind interessiert. Und da hatte ich wie einen Partner gehabt. Ich hatte das Gefühl gehabt, das ist mein Seelenpartner, aber manchmal muss er mich schlagen, weil ich mich nicht richtig aufführe. Also ich kann heute fast nicht mehr verstehen, wie ich das aushalten konnte und nicht irgendwo in ein Frauenhaus gegangen.
Er hat dich auch angefangen einbeschliessen, du hast niemanden ja. anders dürfen treffen. Und ja. dann ist ein Rettung von einer komischen Seite.
Ja, es war merkwürdig gewesen. Mein erster Mann, der Schochs, der hat mich, er hat mich wohl erleben mit diesem Mann, aber wir waren ja in der gleichen Stadt gewesen. Und er ist immer wieder aufgetaucht und hat mich immer wieder gefragt, du, wie geht es dir? Ich hatte das Gefühl, du hast ein Problem. Und ich habe gesagt, nein, mir geht es wunderbar. Ich habe natürlich nichts gewagt zu sagen, weil sonst wäre ich ja wieder abgeschlagen worden vom neuen Freund. Und der Schochs hat mir, der hat einfach nicht Ruhe gelassen, der hat das gespürt, dass ich ein Riesenproblem habe und hat mich quasi aus dieser Beziehung gerettet. Mhm. Dank ihm bin ich frei gekommen.
Und der andere ist dann von Landes verwiesen worden.
Ja, er ist dann in Untersuchungshaft gekommen, das hat den Prozess gegeben, es war eine ganz schlimme Geschichte. Er hat 15 Jahre Landesverweis bekommen.
Mhm. Wo die ganze zweite Beziehung, oder eben sind ja mehrere gewesen, aber die Beziehung jetzt mit dem Nordafrikaner zerbrochen ist, ist bei dir auch vieles zerbrochen?
Ja. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, jetzt ist einfach versagt, mehrfach. Immer wieder, auf der ganzen Linie. Und ich wollte meinem Leben ein Ende setzen, weil es mir einfach gedacht, ich bin unfähig. Ich kann das einfach irgendwie nicht. Und ich habe Selbstmordversuche gemacht, aber ich bin im Leben geblieben. Mhm. Und nachher, irgendwie hatte ich das Gefühl, entweder bringst du dich um oder dann gehst du in Therapie. Dann musst du dich wieder erkennen. Und dann bin ich in Therapie. Mhm.
Man kann vielleicht sagen, Therapie war auch vielleicht so etwas gewesen, wo du hast wollen, deine Wunden heil werden lassen. Du hast gemerkt, du bist verletzt.
Ja.
Bis innen raus.
Ja.
Ich muss die irgendwie angehen.
Ja, genau. Es hat mir am Anfang auch geholfen. Mhm. Es ist mir einiges bewusst worden. Aber die Therapeutin, also die hat angefangen mit Gestalttherapie und Transaktionsanalyse. Das ist noch so, also das ist nicht wahnsinnig, ja. überhaupt nicht esoterisch, humanistisch eigentlich. Und ich habe viel erfahren über mich, was mir geholfen hat. Und dann hat sie angefangen, sich mit mit esoterischen Techniken, mit schnellem Atem, mit holotropem Atem auseinandersetzen, mit Astrologie sehr, sehr, sehr intensiv, mit Reinkarnationstherapie, also schauen, was man in früheren Leben war. Und da ich ihr vertraut habe, bin ich natürlich mit. In die Sachen.
Und du bist da voll in die Esoterik hineingerutscht, du hast da unzählige Sachen ja. beschrieben, was du alles gemacht hast. Hat es funktioniert, um die Wunden zu heilen?
Nein, nicht wirklich. Also es hat... Du tust jetzt ein Pflasterli her, oder wie? Ja, genau. Also ich tue mal ein Pflasterli aufhängen, weil so war es. Dann habe ich wieder irgendwie etwas gemacht. Und hatte das Gefühl, jetzt mit dem Pflasterli ist das geheilt. Mhm. Und dann hat das Pflasterli relativ zügig, ist das wie nicht mehr, hat das nicht mehr recht, ja, ich kann es jetzt nicht richtig machen. Aber einfach, es war nachher mehr so gewesen, oder? So pro forma hat es die Wunde bedeckt, aber nicht wirklich. Und ich habe mich wieder eben so leer. Gefühlt, wie voran. Und da ist noch eine Enttäuschung mehr dazu gekommen, weil ich habe ja dank dem Pflasterli gemeint, jetzt gehen es mir dann besser. Oh. Und es ist ja eine Zeit lang besser gegangen und dann wieder nicht. Das ist extrem zermürbend und braucht enorm viel Lebensenergie, Lebenskraft. Mhm. Immer, das war so eine Berg- und Talfahrt gewesen. Immer wieder auf die Nase fallen, immer wieder Hoffnung haben. Das war also wirklich ganz extrem gewesen.
Du hast dann auch noch ein Erlebnis gehabt, wo du schon von Kind an Nesselfieber hast und dann ist dir ein spezielles Pülferli gegeben worden.
Ja, ich bin mit Nesselfieber auf die Welt gekommen und später, so um 20 herum, ist eine ganz starke Licht- und Sonnenallergie dazu gekommen. Also wirklich extrem. Das war, dass ich im Sommer auch den Nacken müssen bedeckt haben, Händchen, immer Socken. Und es war wirklich ganz schlimm gewesen. Und so Käppi und so. Und man hat nicht gewusst, was es ist und warum das es ist und hat mir einfach jahrelang Cortison gegeben. Und das hat mich nicht so besonders lustig gedacht. Einfach jetzt müssen das Leben lang so etwas nehmen. Und dann bin ich zu einem sehr bekannten Homöopath, der in die Schweiz kam, der Dr. Singh. Und der hat mir ein sogenanntes Konstitutionsmittel gegeben. Und das war eben so ein harmloses, weisses Pülferli. Und in der ersten Nacht, als ich das genommen habe, hatte ich den ersten Albtraum. Und das war ein Albtraum. Das war nicht einfach nur so ein Albträumchen gewesen, sondern das ist um Leben und Tod gegangen. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass es ist darum gegangen, etwas zu schlucken, so ein Kügel im Traum, etwas Kleines zu schlucken, und wenn ich das mache, bin ich am Morgen tot. Und das ist so schlimm gewesen, das Gefühl, dann irgendwann muss man ja schlucken, und dann das Gefühl, ui, jetzt bin ich am Morgen tot.
Und der Traum ist immer wieder gekommen, gell?
Immer wieder. Jahrzehntelang hatte ich diesen Traum gehabt. Er ist dann in den letzten Jahren manchmal sogar zweimal, dreimal in der gleichen Nacht gekommen. Es war wirklich Horror gewesen. Und ich habe immer geschrauen, wie am Spiess, wenn ich eben schlucken musste. Und später, als mein jetziger Mann neben mir ist gelegen, der ist immer aufgeschreckt. Also es war für ihn überhaupt nicht lustig gewesen.
Du hast dich also da mit Sachen eingeladen, die dir eigentlich gar nicht gut haben.
Nein.
Du hast aber gedacht, ich will jetzt gleich Gutes, ich will in meinem Leben Gutes. Und wir sehen hier ein Bild von dir. Ende 30er.
Anfangs 30,
Entschuldigung.
Macht nichts.
Genau. Ich muss kurz husten. Du hast einen Wunsch bekommen, Ende 20er Jahre.
Ja, einfach der biologische Wunsch, den ja viele Menschen haben, denn ich will das Kind. Und das war für mich irgendwie klar gewesen. Wir sind sehr eine grosse Familie, also mit den Cousins und Cousinen. Mhm. Und für mich war es sonnenklar gewesen, dass ich Mutter werden wollte. Aber ich hatte keinen Mann gehabt. Oder weil den Nordafrikaner hatte ich nicht mehr gehabt. Und so. Und nachher habe ich mir überlegt, wer das könnte ein super Ehemann sein könnte. Und ich habe einfach, ich habe schon als Kind immer einen Bezug gehabt zur slawischen Musik, slawischen Märchen und so. Und da die Männer mit diesen Schnurrbärten. So. Das hat mir gefallen. Und auch Folklore natürlich. Und nachher bin ich noch habe ich gedacht, das wäre doch super, so ein Slav, die sind ja sehr familienfreundlich, die sind sicher super Väter. Und dann bin ich noch zu einer Astrologin und habe gedacht, weil ich das jetzt richtig machen, nicht einfach in etwas reingumpen.
Wirklich, wie so also wirklich wasserfest, jetzt
fragst
du die Hellseherin und die Astrologin. Und einfach
so und die haben auch gesagt, gang, mach, es kommt gut und so. Und dann bin ich allein auf das Ex-Jugoslawien bis fast auf Albanien und habe dort tatsächlich einen Mann gefunden, wo du eben, das war auf der Hochzeitsreise, gewesen, das Bild.
Oh, mit dem.
Ja. Also, ist egal, das war im 84.
Ja.
Bin ich 30 gewesen.
Und ihr habt tatsächlich geheiratet?
Ja, wir haben relativ zügig geheiratet. Ich habe einen importiert, er war Steinbildhauer und hat nachher in der Schweiz angefangen zu arbeiten. Und wir haben auf unsere Kinder gewartet.
Und?
Und das hat eben überhaupt nicht geklappt. Ich habe mit 34 bin ich unterbunden gewesen. Ich hatte Fehlgeburten und Eileiterschwangerschaften. Und das ist für mich der absolute Tiefpunkt gewesen von meinem Leben. Weil ich meine, eine Frau, jede, oder ich nehme an, jede Frau hat eine Gebärmutter und ist wirklich gemacht zum Gebären. Und dass sie auch das nicht geschafft haben, also das ist so beschämend gewesen. Und auch, ich bin auch extrem von denen extrem wütig gewesen über den Gott. Vorher hatte ich immer noch so ein Mühe, Hoffnung gehabt. Ich bin so in einer pseudo-reformierten, also pseudo-christlich, so namens Christenfamilie aufgewachsen. Aber Gott habe ich schon gekannt. Ja. Und dann, als ich unterbunden wurde, hat mich gedacht, also das mit dem Gott von der Liebe, das ist einfach gelogen. Das ist Augenwischerei, mit dem wollte ich nichts mehr zu tun haben. Und das war nachher für mich die Entscheidung, dass ich wirklich mehr aufgetan habe für die Esoterik.
Du hast auch gell, die Bibel weggerührt.
Alles. Also das ist ganz. Nein, ich wollte gar nichts mehr wissen von dieser Sache. Und ich habe Christen gehasst, ich habe Gott gehasst, ich habe alles. Das war für mich so verlogen gewesen. Und gleichzeitig bin ich auch so traurig gewesen. Das ist ja so, weißt, kannst du dir vorstellen, so ein Gemisch von Wut, Zorn, Trotz und Trauer, und
Wunden,
Schmerz.
Die klaffen und nicht wollen aufhören.
Ja.
Und du hast dich aufgrund von deinen Verletzungen, vielleicht wieder ein Pflasterli, hast du dich in die Arbeit hineinbegeben, gell?
Ah ja, genau, das war ein grosses Pflaster. Genau. Die Arbeit. Jetzt im Nachhinein habe ich das Gefühl, ist hat mir Jesus, das ist mir erst vor wenigen Jahren bewusst worden, habe ich das Gefühl, hat mir Jesus dank der Arbeit, die ich immer hatte und die immer gut gelaufen ist, also dort ist einfach gelaufen. Ich war einfach gut, erfolgreich. Und ich habe das Gefühl, dass er mir das Pflaster geschenkt hat, dass ich nicht irgendwie durchgedreht bin. Mhm. Das war das Einzige, wo ich, da konnte ich etwas machen und es ist geglückt.
Mhm. Und du warst sehr erfolgreich.
Ja.
Also eben, du bist Stil-Farbberaterin, du bist in den renommiertesten Zeitschriften
gekommen, ja, ja.
Du bist umeinander gereist, wie weiss ich nicht was.
Weiss nicht was. Ja, ja.
Du...
Ja, ja. Ich habe... Ich könnte mir vorstellen, oder wenn nicht viel bleibt, dann wird das Geld wichtig und der Status und die Anerkennung. Wenigstens dort, wenn man es dann schon sonst nicht schafft. Und dann habe ich einfach Vollgas gegeben im Beruf. Mhm. Und ich habe, dann war die Bundesrätin Dreyfuss Bundesrätin. Und nachher hatte ich mein super gescheites Ziel gehabt, ich wollte mehr verdienen als die. Und das ist mir auch gelungen. Aber ich habe wirklich, ja. Ich habe wirklich Vollgas gegeben. Mhm. Aber das war wirklich ein grosses Pflaster. Aber es hat auch dort, muss ich sagen, auch wenn ich nachher ein Traumauto hatte und Markenkleider und weiss nicht was alles, es ist, das ist nur so eben ein Pflaster gsi. Drunter hat es gewuchert und gemodert und die Leere war gleich immer da gewesen, und ich habe gleich immer wieder einfach ganz schlimme, hoffnungslose Phase gehabt.
Und mit deiner Beziehung ist es auch bergab
gegangen? Nein, das war eine Katastrophe. Vom Moment an, wo wir gewusst haben, dass wir nicht älter werden, mussten wir beide sagen, das war der Grund, warum wir geheiratet haben. Es gibt null Grund, um zusammen zu sein. Wir haben uns überhaupt nicht verstanden. Und mein Mann hat angefangen zu trinken. Und mit Alkoholikern hatte ich ein Problem. Keine Ahnung wieso. Das ist gar nicht gegangen für mich. Und nachher, wenn er aber getrunken hat, ist er gewalttätig geworden. Also einfach wieder.
Ja. Hm. Und er hätte dich wollen umbringen.
Ja. Ja, das ist. Ich habe eigentlich resigniert. Ich habe gedacht, ja, jetzt konzentriere ich mich auf das Pflaster konzentrieren da. Mhm. Und mache dort weiter und tue einfach alles andere ausblenden. Und dann habe ich an einem Seminar bei der Credit Suisse, wo ich über nonverbale Kommunikation und Outfit und so geredet habe, meinen heutigen Makler kennen. Und ich wollte gar nicht mehr. Ich habe mit diesem Thema abgeschlossen. Mhm. Und mein Ehemann damals, eben das Love, der hat das irgendwie gespannt. Der ist sehr. Eben auch okkult gsi. Also ja. der hat einfach alles gewusst, alles gespürt. Und der hat gespürt, dass etwas läuft. Und dabei habe ich nie, habe nie etwas gesagt, nie etwas gemacht. Und als er das wirklich, wo er sicher war, hat er mich umbringen. Mhm. Und er hat mir eine Nachbarsfrau gerettet.
Ja.
Und das finde ich eben auch so unglaublich. In diesen Lebensgeschichten, meistens ist ein Retter oder eine Rettung da. Mhm. Man ist nicht zu 100% verloren, meistens.
Mhm. Ja.
Und das war nicht eine nette Nachbarin zu uns. Die hat uns nicht speziell gerne gehabt, weil, kannst du dir vorstellen, mit so einem Mann, da gibt es Lärme, oder? Wenn man trinkt und schläft. Und trotzdem ist sie gekommen, die hat das irgendwie gespannt und ist in ihren Garten, zu unserem Garten hineinschauen. Und ich war ganz beim Fenster vorne gewesen, mit meinem Mann. Und der Hund zwischen uns, der gebaut hat wie verrückt, der hat das auch gemerkt. Und dann ist sie meiner Mutter angerufen. Mhm. Und meine Eltern sind erst sofort gekommen. Mhm.
Dein Mann hat sich dann auch noch selber versucht umzubringen. Also alles ganz schlimm ist dann weggekommen. Und du bist dann allein in diesem Haus zurückgeblieben. Und dort hast du eigenartige Erfahrungen gemacht.
Ja. Er war in der psychiatrischen Klinik und er hat so wild da, dass er überall angebunden wurde und er war so besessen von Satan, dass er das ganze Zeug freimachen konnte. Das kannst du normalerweise nicht. Mhm. Und dann ist er nochmal auf eine andere Abteilung gekommen und ich war in dieser Zeit allein in unserem Haus. Und da sind ganz schräge Sachen passiert mit Poltergeistern. Ich habe ja überhaupt nicht an Poltergeister geglaubt. Ich habe gar nicht gewusst, was das ist. Ich bin zu meinem Vater gegangen und habe gesagt, du, was ist los? Ich werde angegriffen in der Nacht, die Pflanzen bewegen sich. Also ohne Witz im Fall. Und das Fenster war zu. Und ich hatte so Angst gehabt. Und dann hat der Vater mir eben gesagt, das seien Poltergeister. Und er hat mir gesagt, ich soll jetzt in jedes Zimmer gehen, in jeden Ecke beten, im Namen von Jesus Christus, fahrt ab. Und ich habe kein Wort geglaubt von dem, aber ich habe es gemacht aus lauter Verzweiflung und von dem an war Ruhe.
Ja, spannend, spannend. Und du bist nach wie vor Mission Wunder heilen und jetzt bist du so richtig esoterisch abgegangen.
Ja.
Bis jetzt hast du vielleicht noch geschnuppert in dem, wo jetzt kommt. Und du hast dich angefangen einzulassen auf den Schamanismus. Du bist zur Schamanin geworden. Du hast das 10 Jahre lang intensiv gemacht.
Ja, also Schamanin ist ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen übertrieben. Ich war ausgebildet in zeitgemäßen schamanischen Heiltechniken. Mhm. Eine richtige Schamanin kann ich gar nicht sein, als Europäerin.
Okay.
Ja, aber ich habe viel, natürlich intensivstens, haben wir Sachen gelernt und gemacht.
Mhm. Vielleicht kannst du etwas dazu sagen. Ich verstehe jetzt da nicht so viel.
Also links, auf dem Bild links, bin ich in Ecuador, im Dschungel. Und das ist der Mann rechts im weißen T-Shirt, ist der Don Miguel, das ist ein Schaman. So, da sieht er ganz normal aus. Und wenn er nachher in seinen schamanischen Sachen, Gewänder und so ist gekommen, hat er sich komplett verwandelt, auch optisch. Mhm. Er ist zu einem Tiger geworden. Mhm. Also es war ganz krass gewesen. Und nebenan ist seine Frau, die hat 12 Kinder und hat etwa Grösse XXS. Also das waren ganz arme Leute gewesen. Der hat auch seinen schamanischen Job nicht für Geld gemacht, sondern das wird weitervererbt an ältesten Sohn. Sein ältester Sohn hat auch schon müssen mit ihm mitgehen. Und da haben sie den Ayahuasca-Tee zubereitet. Das ist eine psychoaktive Pflanzendroge. Mhm. Wo, du hast vorhin gesagt, sie sind sehr in Mode. Also,
meines Wissens, ja. Man hört viel darüber im Moment. Ja.
Ja, und wir haben die genommen, weil wir schamanisch, oder man will ja immer sein volles Potenzial lernen kennen und dann natürlich ausschöpfen. Und da war die Droge wie ein Katalysator gewesen, vermeintlich. Mhm. Und das waren ganz krasse Reisen gewesen. Also da habe ich, manchmal bin ich vielleicht, weiß nicht, habe ich vielleicht eine Woche gehabt, bis ich wirklich wieder da war nach so einer Reise.
Verrückt.
Grusig ist es. Das ist so ein Teegebräu, das man trinken muss. Aha. Also, es ist für mich das Grusigste, was ich jemals getrunken habe. Ich hätte jetzt nie süchtig werden von dem. Ja. Weil es so dermassen, es ist so wie faule Eier, abgestanden 3 Monate, irgendwie so.
Ja. Ganz und schlimm. Da sieht man, dein jetziger Mann, der hat auch noch zeitweise mitgemacht.
Er war auch da in Ecuador dabei, bei Ayahuasca. Ja. Ja, ja. Ich habe ihn quasi mitgeschleppt.
Ja.
Er wäre von sich aus sicher nie gegangen. Und rechts sind wir auf einer schamanischen, auf einem Lebenstanz. Das ist die wichtigste Zeremonie, die es gibt. Der Sonnentanz im Sommer in Südfrankreich. Mhm. In einer Ortschaft, die heisst La Valdieu, das Tal Gottes.
Und dort hast du sozusagen Schamanismus, ich sage mal Naturenergien, braucht dich mit dem verbunden, so ein bisschen,
ja, ja.
Bisschen hippie-mässig auch, oder?
Ja. Das ist, also der Schamanismus ist ja so eine uralte, animistische Naturreligion, die sagt, dass alles mit allem verbunden ist, dass wir Geistführer haben, dass wir Krafttiere haben, Engel, weiss nicht was, einfach wir sind umgeben und wir alle wären miteinander verbunden, aber nicht so wie im Christentum, als Geschwister im Geist, sondern einfach verbunden, weil wir Menschen sind, aber wir sind ja mit den Tieren verbunden, wir sind mit dem Holz, mit den Steinen, mit allem verbunden. Und das hat mir das Gefühl gegeben, von zum ersten Mal dazugehören. Mm. Zum ersten Mal Heimat, vermeintlich.
Heimat, ja. Ja. Was waren die Folgen von diesen 10 Jahren? Oder was hat sich da bemerkbar gemacht?
Ich habe den Albtraum immer wie mehr gehabt. Und ich habe immer wie häufiger Fratzen gesehen. Und einfach, wenn ich Menschengesichter gesehen habe, haben sich die urplötzlich, ohne mein Dazutun, verändert in eine ganz wüste Fratze. Nur ganz kurz. Aber das hat mich extrem verwirrt. Ich habe nie gewusst, wer sehe ich jetzt. Und wer ist das andere Gesicht? Was sehe ich da? Mhm. Und nachher habe ich auch angefangen, Dämonen gesehen in der Luft oder auf Menschen. Also ich bin wirklich okkult belastet worden. Weil mit dem Schamanismus, was man da macht, das ist überhaupt nicht harmlos. Weil man tut Geister beschwören, man tut in andere Dimensionen reisen, man geht aus dem Körper raus. Mhm. Also das ist nicht einfach nur so ein Spiel.
Du hast irgendwann genug vom Schamanismus und bist weitergegangen, die letzte Station auf deiner esoterischen Reise.
Ja.
Wenn ich jetzt da richtig her schaue, sehe ich dort oben Jesus. Mhm. Bist du jetzt da Christin geworden oder was ist da passiert?
Also meine Schwester war ja eine wiedergeborene Christin. Und ich habe zu dieser Zeit gemeint, ich sei gleichgläubig wie sie. Mhm. Ich habe ihr das so gesagt.
Ja.
Und ich habe gemeint, ja, ich habe wirklich gemeint, ich habe dem immer fromm gesagt, jetzt sei ich fromm geworden.
Ja.
Und das ist der esoterische Jesus, wir haben den angebetet, das war ganz etwas Wichtiges, wir hatten Jesus sagen, wir hatten einen Jesus-Tempo, wir haben jetzt heute Morgen mit einem Jesus-Spray den Raum besprayt, dass seine Energie da ist. Mhm. Das war ganz etwas Wichtiges. Wir haben auch Jesus-Lieder gesungen, wir haben auch christliche Lieder gesungen zum Thema Jesus, also wo man hier auch singt. Das war ganz vermischt, aber die Kreuzigung, also Jesus ist nicht gestorben und auch nicht auferstanden. Er ist bewusstlos im Prinzip vom Kreuz abgenommen worden, bewusstlos in die Höhle gebracht worden und dann haben seine Essener-Freunde gebettet und Kräutchen und so gemacht. Mhm. Und er ist aufgewacht und ist dann mit seiner schwangeren Frau gegangen auf Indien.
Okay, und... das, du bist in so einem, das ist ein Lichtkult. Wieso hast du das? Oder was hat dich da fasziniert? Oder?
Ja, mich hat fasziniert. Im Schamanismus hat man einfach müssen, das ist sehr alchemisch, hat eine sehr genaue Abläufe. Ja. Sagen wir jetzt eine Pfeifenzeremonie, eine Schwitzhüttenzeremonie, da machst du nicht einfach irgendetwas.
Ja.
Und da, in diesem Zentrum, hat man gesagt, nein, jetzt sind wir ihre vierte neue Dimension, da gibt es keine Dualität mehr, also gut, schlecht. Da gibt es keine Sünde mehr, keine Satan, da gibt es nur noch Licht. Und Licht war da Liebe.
Okay. Und.
Und das hat mich natürlich interessiert.
Ja, du hast Liebe gesucht auch.
Ja.
Sagen wir viel auch mit Männern und jetzt wie mit dieser Jesusliebe, die du da.
Ja, also da waren Männer nicht mehr aktuell gewesen. Da ist wirklich nur noch
das.
Da, ja.
Ja. Und was hast du denn da für Folgen gehabt? Oder wie hat sich das ausgewirkt?
Also da habe ich meine Folgen waren, dass ich immer wie medialer war. Ich habe ja dort nachher gearbeitet als Lichtarbeiterin und Heilerin, also Energieheilerin, als Medium. Und die Leute sind gekommen zu mir und die Sachen, die ich ihnen gesagt habe, waren offenbar meistens erstaunlicherweise präzise gewesen. Also Satan ist auch, kann auch etwas, er ist ein guter Kopierer. Und die Leute sind sehr zufrieden gegangen, aber mir selber ist es überhaupt nicht gut gegangen. Also die Lehre, die ich hatte, Verunsicherungen, die Anfechtungen, die Albträume, das ganze Zeug, das hat enorm zugenommen. Mhm. Und ich habe zeitweise einfach gedacht, das kann es doch jetzt nicht sein, wenn ich so weit fortgeschritten bin in meiner spirituellen Entwicklung und selber geht es mir so schlecht. Mhm. Ich habe das nicht auf die Reihe gebracht.
Du hast ja sehr viel Geld für das verloren, gell?
Ah, ja. Ja, das also, ist eine teure Sache.
Du hast geschrieben, eine Wohnung mit Seesicht.
Ja,
innerhalb von 5 Monaten.
Ja, ich weiß nicht genau, ob es gerade 5 Monate, aber also das ist, was ich ausgegeben habe in mir. Oder das ist ja der Dünkel, den man in der Esoterik hat, das geht ja nur um einen selber. Das ist absolut egoistisch und einfach, ja, das Ego. Und da ist man bereit, sehr viel zu investieren in sich selber, weil man ja die Erleuchtung sucht.
Du bist ja eines Tages am Betten gewesen, vor deinem Tempel, du hast einen eigenen Tempel gehabt, daheim, und dann ist plötzlich etwas passiert.
Ja, vor dem Tempel bin ich, den wir vorhin gesehen haben.
Ja, das ist dein persönlicher Tempel?
Ja, das war mein persönlicher Tempel, da habe ich heiß geliebt.
Ja.
Und da habe ich meine Meditationen gemacht, meine Gebete gemacht, so wie ich sie immer gemacht habe. Und habe plötzlich ganz schlimmen Herzkrampf bekommen. Also das ist, ich weiß nicht, das ist wie 200 Kilo auf meiner Brust gewesen. Mhm. Ich konnte fast nicht mehr schnaufen. Ich bin wirklich in einer Todesangst inne gsi, obwohl ich ja immer vorher eine Todessehnsucht hatte, ist also schon noch schräg. Ja. Dann, als ich in diesem Moment war, hatte ich mega Panik. Und Gott sei Dank habe ich in diesem Moment zum wahrhaftigen Gott gebetet und gesagt, hey, also wenn es dich wirklich gibt, dann musst du mich retten oder zu dir nehmen.
Und was ist denn passiert?
Nachher hat er etwa 2-3 Wochen später.
Also ist dann der Krampf weg? Oder?
Aha, ja, ich bin
dann... Ist in dem Moment, wo der Krampf gehabt ist, oder?
Ja, genau. Und am Oster, das war am Karfreitag, und am Ostertag bin ich dann zum Doktor und habe mein Herz untersuchen. Und der Doktor gesagt, nein, das ist nichts. Also das Herz ist tipptopp. Mhm. Und er hat mich gefragt, ob ich einen grossen emotionalen Stress habe, weil das könnte so einen Krampf bewirken. Mhm. Und dann ist mir ziemlich zeitverschoben bewusst worden, dass ich das natürlich habe. Ich hatte einen schaurigen Stress gehabt. Aber das Gebet war gesetzt und dann bin ich irgendwie etwa 2 oder 3 Wochen später musste ich neue Fotos haben, bin zu einer Freundin gegangen, auch so zu einer Esotante.
Ja.
Und die hat mir dann gesagt, sie habe Jesus kennen, sie folge jetzt Jesus nachher. Und das hat mich so schockiert, weil das ist so eine Goldküsten-Lady. Weißt du, wirklich das Klischee.
Also
so
das Klischee
hohe Schuhabsätze.
Von der Christen ist dem Fall eher ein bisschen... Ein bisschen
ja, sehr. Und die hat so Extension gehabt, weißt, so blonde. So. Ja. Also die hat wirklich die hat phänomenal ausgesehen, so für meinen Geschmack. Und dass die so ein Jesuskind sein, das habe ich irgendwie nicht auf die Reihe gebracht. Das war so das Antibild von Christin. Ja. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich mit ihr in ihren Gottesdienst kam. Sie ist auch in der Freikirche.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ja, klar, wieso nicht? Also ich bin nicht wegen dem Gottesdienst gegangen, sondern so wegen ihr.
Was ist passiert, als du in dem Gottesdienst gegangen bist?
Ja, also ich habe mich extrem gelangweilt. Ich habe wirklich nichts, einfach kein... Und das war ein einfacher Gottesdienst, aber ich habe einfach nichts verstanden. Und ich dachte, was machst du jetzt? Das ist Kindergarten. Und habe so grommelt, so innerlich. Und er ist plötzlich... Das war wahrscheinlich eine Gotteserfahrung, die ich haben durfte. Ich hatte das seither nie mehr gehabt. Aber das ist so wie ein Wattemantel. Ich war wie in einem Wattemantel von Liebe. Also das war unbeschreiblich für mich. Das war eine Liebe, die ich noch nie, auch in der ganzen Esoterik, wo es ja so viel um Liebe ging, aber nie war das nicht annähernd so. Das ist, also das ist von wegen Pflaster.
Ja.
Also soll ich da noch das Pflaster drauf?
Ja, das ist gut.
Also auf jeden Fall ist das ist wirklich, das ist das, was ich von dem ersten Gottesdienst habe genommen. Und das der Watte, der Liebesmantel ist gsi bis am Donnerstag Nachmittag.
Also mehrere Tage ist der geblieben.
Ja.
Und du bist dann irgendwie in einen Gottesdienst weiter, du bist in einen Glaubenskurs gegangen und hast dir plötzlich gewisse Sachen anfangen zu verstehen.
Ja, ich habe verstanden, dass ich mich offensichtlich kolossal verirrt habe. Dass ich wirklich viel Dummes gemacht habe.
Ja. Und gleich noch eine Frage. Du hast vorher so gesagt, ja, aber das ist Satan und das ist ja irgendwo eine schockierende Aussage.
Ja.
Wie kommst du darauf, dass ich sage jetzt mal bei dieser Lichtreligion, das ist doch alles schön licht und eben hell. Also wie kommst du auf das?
Das ist eben die kolossale Verwirrung und Verirrung und Logik, wo mir ist bewusst wurde in diesem Glaubensgrundkurs, dass das eben doch den Satan muss geben. Weil ich bin wirklich 100% sicher gewesen, dass es den nicht gibt. Dass das nur die dummen Christen sind, die von dem erzählen, dass man einmal ja bescheiden und andächtig auf dem Boden bleibt sitzen und nicht in die Höhe kommt.
Ja.
Das haben wir so gehört, immer wieder.
Und du hast das, wieso hast du das realisiert plötzlich dann? Oder?
Einfach, weil durch den Glaubensgrundkurs hat es verschiedene Inputs gegeben und ein entscheidender Satz war einmal, dass nur bei Jesus werde der Durst gestillt. Aha. Und das hat mich extrem irritiert, weil mich einfach gedacht hat, also, was mache ich denn mit meinen Krafttieren? Und energetisiertes Wasser und Kristall, Rosenquarz und das und jenes. Weißt du, 20, 30 Sachen, die du einfach musst haben, damit du überhaupt kannst überleben.
Und plötzlich heisst es nur noch Jesus.
Nur ein einziger.
Das ist schon ein bisschen simplifiziert, oder?
Ja, sehr. Ja, das hat mich sehr... Ja, ich konnte mir das einfach nicht vorstellen. Es hat mir gedacht, das kann doch nicht alles abdecken. Und als ich dann gemerkt habe, dass mein Jesus, den ich geglaubt habe, daran ein anderer ist als der andere Jesus, konnte ich ihm wie eine neue Chance geben.
Und was hast du denn gemacht?
Ich habe nachher am 30. Oktober 2011 habe ich das sogenannte Übergabegebet gebetet und habe dem neu kennengelernt, Jesus gesagt, also jetzt musst du dich betätigen, jetzt musst du dich also beweisen. Ich gebe dir bis Ende Jahr und in dieser Zeit will ich wirklich massiv, konkret etwas erleben, dass du anders bist als das, was ich hatte. Sonst gehe ich wieder zurück.
Ja.
Und ich bin ja da. Also, folgedessen hat er etwas gemacht. Und zwar hat er mir inneren Frieden geschenkt. Wo ich war so ein getriebener Mensch.
Ja.
Ich hatte immer wie einen Motor in mir. Ich war nie ruhig. Ja. Und ich konnte auch nicht etwas geniessen. Ich war immer schon 2 Meter weiter vorne. Und der Jesus, der hat mir einfach wie eine Ruhe gegeben. Das heisst nicht, dass ich heute nichts mehr machen darf, überhaupt nicht, aber ich muss nichts mehr machen. Und das ist ein unglaublicher Unterschied. Und der Frieden, die Ruhe, ich stelle mir das ein bisschen vor, wie wenn wir würden auf dem Schoss von Jesus sitzen und leben. Oder wir haben wie einen Anker, wir haben wie einen Boden, wir haben wie ein Fundament. Und das hatte ich vorher nicht gehabt.
Was ist jetzt, wenn wir auf dein verletzte Herz schauen, was hat da angefangen passieren?
Also Jesus hat mir ein neues Herz gegeben. Das haben wir ja gesungen vorhin im zweiten oder dritten Lied.
Ja, also weißt? Vielleicht, um das noch ein bisschen bildlich darzustellen.
Aha, ja, genau.
Ein neues Herz, also vielleicht ein bisschen frech von mir gefragt. Zack, ist passiert, oder?
Nein, nicht zack. So ein bisschen zack. Es hat schon eine Weile gedauert. Also mein Mann, mein heutiger Mann, war eigentlich der Erste, der mir Sachen gesagt hat über mich, als ich das Übergabegebet gemacht habe. Und im Normalfall hat ihm gesagt, du weißt, also, du kommst nicht raus. Also das ist wieder typisch. Also er hat ihn abgewertet, was ich ja mit dem Mann häufig gemacht habe voran. Und nachher, als ich von diesem Wochenende hergekommen, wo ich mein Leben an Jesus übergeben habe, habe ich wie neue Ohren bekommen. Ich habe den Mann plötzlich wie angefangen zu hören, was er sagt. Und habe nicht immer gerade debattiert und weißt,
mich also, gerechtfertigt. Also deine Beziehung ist plötzlich verändert worden, aber nicht deine Beziehung, sondern weil du verändert worden bist?
Ja.
Das erste Mal.
Ja, ich denke, dass das zuerst bei mir hat angefangen hat. Ja. Und dann konnte ich anfangen, also hören, was er mir sagt, ohne das immer zu vernötigen.
Ja.
Und das hat bewirkt, dass ich einerseits mehr den Mann erkennen und Respekt bekommen, Achtung bekommen vor ihm. Mhm. Oh. Und gleichzeitig hat das überhaupt für mein Leben einfach mein Herz wie von all diesen Mannenwunden geheilt.
Also die Liebe Gottes, kann man sagen, hat deine Wunden angefangen heilen.
Ja.
Ja.
Ja,
das stückchenweise, ist, wie du es gesagt hast.
Ja, also das ist wirklich, das hätte ich habe natürlich schon gebetet, weil ich das in der Bibel gelesen habe, dass er uns ein lebendiges Herz, ein vibrierendes Herz geben, habe ich schon gebetet darum. Aber er hat es gemacht und das ist doch schön.
Mega schön zu hören.
Ja.
Was ist mit deinen Albträumen passiert?
Es hat eine Art von Albtraum, den ich nicht mehr hatte, nach dem Übergabegebet. Und der ganz schlimme Albtraum, den hatte ich immer noch, aber massiv weniger und weniger häufig. Vielleicht noch so alle Woche einmal, später alle 2 Wochen, alle 3 Wochen, aber ich hatte ihn noch. Ich hatte ihn auch noch nach der Wassertaufe. Ich habe dann noch ein Befreiungsgebet gemacht. Von meiner Vergangenheit, das Lossagegebet, da ist die Medialität weg, aber der Albtraum war immer noch. Mhm. Und nachher bin ich in einer Trauma-Seelsorge bei uns. Wir haben ja so Seelsorge-Dings. Und da hatte ich 3 Sitzungen gehabt, und seitdem habe ich ihn nicht mehr.
Wow. Bist du befreit worden?
Ja. Ja. Aber darf ich gleich noch den Grund sagen von dem
Trauma? Darfst du gerne.
Ja, weil falls irgendjemand von euch auch eine Missbrauchsgeschichte erlebt hat und das Gefühl hat, ihr habt das alles bearbeitet, wie ich das Gefühl hatte, ich habe doch überhaupt nicht mehr an den Missbrauch gedacht. Das war ja ewig zurück. Und der Grund von diesem Albtraum, wo ich etwas haben müssen schlucken, ist nicht, die Kügel, die homöopathischen, sind nur der Auslöser gewesen, der Trigger, wenn man so sagen will. Aber der Grund war der Missbrauch gewesen. Und wenn jemand von euch so komische Albträume hat und so, also tut das nicht einfach wegstecken. Man kann frei werden von dem, weil es nämlich mega unangenehm.
Wir haben zum Schluss noch einen Bibelvers, den du ausgesucht hast.
Ja. Ja, ich habe den bekommen. Ich habe mich im Prisma laufen. Ich war ja im Prisma, weißt du, ja, ursprünglich. Und mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Und das ist so ein schöner Bibelvers, den ich bekommen habe. Und dann bin ich ja später Soldatin geworden in der Heilsarmee. Und da habe ich ihn nochmal bekommen. Und jetzt fange ich es an zu erfassen, was das sollte heissen. Ja,
die Liebe Gottes.
Ja, und die gilt auch für uns alle, gell? Also nicht nur für mich.
Ganz zum Schluss, wenn jetzt da innen Menschen sind, die sagen, hey, irgendwo möchte ich die Liebe Gottes auch erfahren, wie kann man Jesus kennenlernen persönlich? Also vielleicht ganz kurz.
Ja, also indem man es einfach mal probiert.
Ja.
Also man macht ein Probeabo von einer Zeitung, wieso kann man nicht Jesus testen?
Einen Schritt auf ihn zumachen.
Ja, weil er wartet ja auf uns. Mhm.
Und was sagst du Leuten, die schon Jesus nachfolgen, aber nach wie vor irgendwo so Sachen haben, die immer wieder ganz starke Effekte haben, die einem wegbringen? Wo man nicht irgendwo konsequent in dieser, ich sag mal, mit dieser Liebe kann leben
kann? Eigentlich ist ja alles vollbracht von Jesus am Kreuz. Und wenn das einfach aus irgendwelchen Gründen nicht der Fall ist, dass man nicht wirklich eine total neue Schöpfung ist in der Seele, im Verstand oder in den Begierden, dann würde ich Hilfe holen.
Mhm. Das angehen mit Leuten, die einem helfen.
Ich habe ja ein Pensum bei uns auf dem Seelsorgezentrum, ja, wo ich Telefon, also Triage mache ich von den Terminen. Und mir tut das manchmal so weh, wenn ich Christen höre, die nach 20, 30, 35 Jahre erst endlich der Mut fassen für Seelsorge. Mhm. Stell dir mal vor, so lange Wüste.
Also dein Appell, wenn ich ihn übersetze, ist, mutig sein zum Hilfe holen.
Ja, und es ist nicht eine Scham, es ist nicht beschämend. Weil, wenn ihr wisst, wie wir überlaufen sind, wir sind bis im Dezember ausgebucht.
Krass, ja. Also genau, das ist das, was du heute machst. Du tust heute Menschen helfen. Ja. Du hockst nicht mehr in einem Eckel und tust dich um deinen Spirit oder was denn das ist, kümmern, sondern du tust heute Menschen freisetzen und ihnen helfen.
Ja, schön.
Eine wunderschöne Veränderung.
Ja, ich bin glücklich.
Vielen Dank, Zoe, dass du aus deinem Leben erzählt hast. Wir sind schnell durchgegangen und ich danke dir vielmals für deine Offenheit. Und ich sehe eine strahlende Person vor mir, die wirklich von meiner Seite, zumindest von meinem Empfinden her, von Liebe strömt. Und
danke.
Das ist wunderbar, das zu sehen. Merci. Möchtest du zum Schluss noch mit uns beten?
Gern. Jesus, ich danke dir jeden Tag, dass ich dich lernen durfte, dass du mein Gebet erhört hast. Und genauso bitte ich jetzt für alle Menschen da innen und auch für ihre Angehörigen, die jetzt nicht da sind, die zu dir beten, flehen, ringen, klagen, brüllen, schreien, dass du ihre Schrei erhörst, dass du ihnen auch Menschen zur Seite stellst, wie es bei mir gemacht hast, wo sie einen Schritt weiterführen, Richtung Heilung. Öffne ihr Mund, dass sie ihre Scham auf der Seite lassen, weil du bist für diese Scham schon gestorben am Kreuz. Dass sie wirklich das volle Evangelium für sich beanspruchen können. Deine volle Gnade, deine volle Gunst, dein volles Leben. Es ist so wichtig in dieser Zeit, dass wir vollmächtig leben als Christen. Segne alle durch und durch ihrem Geist, ihrer Seele, ihrem Leib. Und schenke du allen dein überfließende lebendige Wasser. Amen.
Amen.